Freut mich, dass ich heute wieder mal hier eingeladen bin und predigen darf. Wer erinnert sich denn noch an die letzte Predigt, an das Thema?
Diese Wasserflasche und den Brunnen.
Richtig, es ging um das lebendige Wasser, genau, gut. Ja, heute geht es um ein anderes Element, um das Gegenteil vom Wasser, nämlich um das Feuer. Und die Textlesung als Ausgangstext für diese Predigt findet ihr im Jesaja 43, Vers 2. Ich lese nach der Luther-Übersetzung. Dort steht geschrieben: Wenn du durch Wasser gehst, will ich bei dir sein, dass dich die Ströme nicht ersäufen sollen. Und wenn du ins Feuer gehst, sollst du nicht brennen und die Flamme soll dich nicht versengen. In unserer Predigt geht es heute besonders um den letzten Teil. Den lese ich nochmal vor. Wenn du ins Feuer gehst, sollst du nicht brennen und die Flamme soll dich nicht versengen. Der Titel der heutigen Predigt lautet die Feuerprobe. Was ist mit einer Feuerprobe gemeint? Wisst ihr das? Mit einer Feuerprobe verstehen wir heute eigentlich so eine Art Bewährungsprobe, so eine Art Prüfung, die man erstmalig bestehen muss. Im Lexikon steht als erster wirklicher Einsatz nach Abschluss aller Tests und Übungen unter realen Bedingungen, also quasi eine Premiere. Es wurde vielleicht schon vorher etwas ausgetestet, ein Produkt oder irgendetwas, aber dann, wenn es unter realen Bedingungen zum ersten Mal ausprobiert ist, das ist die sogenannte Feuerprobe. Dieser Begriff kommt ursprünglich eigentlich aus dem Mittelalter und auch in der Ritterzeit verstand man darunter, dass ein Ritter, der sich erst im Krieg durch die Feuerwaffen, also durch das Feuer, bewährt hat, erst dann wurde er in den Ritterstand erhoben. Also sehen wir schon diese Affinität dazu. Wo haben wir es in der Bibel mit einer buchstäblichen Feuerprobe zu tun? Im Alten Testament. Genau, und auch damit wollen wir heute starten. Ich habe diese Predigt in vier Teile eingeteilt. Der erste Teil dreht sich um die Feuerprobe im wortwörtlichen Sinn im Alten Testament. Dann der zweite Teil wird eine Feuerprobe im übertragenen Sinn im Neuen Testament sein. Dann geht es um die Feuerprobe in der Geschichte, also wir schauen zurück in die Reformation. Und der letzte Teil ist die Feuerprobe, die auf uns wartet in der Endzeit. Starten wir also mit der Feuerprobe in Daniel 3. Ihr habt das also ganz richtig gesagt. Wir können nicht das ganze Kapitel lesen, deswegen fasse ich kurz die Verse 1 bis 11 zusammen. Wir wissen also, vorangegangen war der Traum von Nebukadnezar von den vier Weltreichen. Er hat dieses große Bild gesehen. Und dann im Kapitel 3 lesen wir und erfahren wir, dass er jetzt dieses goldene Standbild errichtet. Dazu, als das dann fertiggestellt ist, 60 Ellen hoch, 6 Ellen breit, wird das ganze Volk eingeladen, aber nicht nur das Volk, sondern auch die ganzen, heute würde man sagen, wahrscheinlich Beamten. Also jeder, der ein Amt oder eine wichtige Position innehatte, wurde eingeladen, um dieses Bild zu weihen. Das findet ihr in den ersten Texten von Daniel 3. Das heißt Amtsträger, Richter, Fürsten, Oberste. Also es war nicht nur das gemeine Volk da, es waren also auch alle wichtigen Personen im Lande, die das Land mithelfen zu regieren, waren dort eingeladen. Also es war eigentlich ein großer Staatsakt, der da stattgefunden hat. Jetzt ist der Erlass ausgegangen, also es wurde nicht nur eingeladen, dort dieses Bild einzuweihen. Der König Nebukadnezar war auch jemand, der eigentlich mit sehr viel Autorität regiert hat. Und er hat eben auch einen Erlass rausgegeben, dass wenn die Musik, und wir reden nicht von einer kleinen, leisen Musik, wir reden von einem Riesenorchester mit sämtlichen Instrumenten, das heißt, es muss wirklich getönt haben, man muss es von weitem schon gehört haben. Wenn die Musik spielt, soll jeder niederfallen und anbeten vor diesem Bild. Nicht nur das, es steht noch eine Konsequenz damit in Verbindung. Das heißt, auch das wurde öffentlich bekannt gegeben. Wer nicht niederfällt, wird sofort in den brennenden Ofen geworfen. Ja, das heißt, nicht nur ein Erlass, sondern auch gleichzeitig die Konsequenz im Sinne einer Bestrafung. Das zeigt eigentlich, wie ernst und wie wichtig diesem König dieser Anlass war. Also es war nicht irgendwie eine Kleinigkeit, ja. Und auch die Tatsache, dass das ganze Land, das ganze Volk dort zusammen versammelt war mit den Obersten, zeigt diese ganze Brisanz von dieser Aktion. Wie hättest du jetzt in dieser Situation reagiert, wenn du, wie die drei Freunde von Daniel, Schadrach, Meshach und Abednego, dort gestanden hättest? Du bist in der Minderheit mit deiner Religion, ja, um dich herum ist das Babylonische Reich, du bist Jude. Und dort haben wir auf der einen Seite dieses staatliche Gebot oder Gesetz vom König, von dem Oberhaupt des Landes. Und auf der anderen Seite hast du gelernt von Jugend auf in deiner Religion das erste und zweite Gebot aus 2. Mose 20. Du sollst keine anderen Götter neben mir haben und du sollst dir auch kein Bildnis machen und auch nicht davor niederknien und anbeten. Hier geht es eigentlich um die ersten zwei Gebote der 10 Gebote. Wie hättest du reagiert, wenn du nun zwischen diesen zwei Sachen entscheiden musst? Was würde dir durch den Kopf gehen? Wahrscheinlich, wie komme ich jetzt hier raus? Was mache ich jetzt im nächsten Moment? Gibt es eine Lösung? Es ging auch nicht um deine persönliche Meinung, was du jetzt persönlich über diesen Anlass denkst und was du im Innersten empfindest. Es ging schlicht und ergreifend darum, wen ordnest du dich unter? Dem Staatsoberhaupt, der sozusagen wie Gott auf Erden war, der hatte sämtliche Macht, der entschied über Leben und Tod mit seinem Erlass und seinen Strafen. Oder auf der anderen Seite Gott. In den Versen 8 bis 11 lesen wir, wie es weitergegangen ist. Auch das werde ich kurz zusammenfassen. Die Musik erschallt und alle fallen nieder. Alle bis auf 3 Leute und das bleibt natürlich nicht unbemerkt. Interessanterweise ist, dass der König das selber nicht bemerkt. Es wird ihm dann berichtet. Aber es gibt gewisse Leute, die haben alles genauestens beobachtet, vielleicht weil sie schon eine gewisse Reaktion erwartet haben. Es sind nämlich einige Chaldäer, die das beobachtet haben, dass dort 3 Juden stehen geblieben sind. Und die rennen natürlich sofort zum König hin und schwärzen diese 3 Juden an. Die Bibel spricht, sie verklagen diese 3 Juden. Und es ist auch ganz klar, was dieses Stehenbleiben zu bedeuten hat. Das war also auch nicht einfach, ja, ich bleib jetzt mal lässig stehen oder so, ja. Das war eine ganz klare Aussage. Und was das zu bedeuten hatte und was im Sinne der Anklage ihnen jetzt vorgeworfen wird, das lesen wir gemeinsam im Vers 12. Also Daniel 3, Vers 12. Die Rede ist jetzt von diesen Chaldäern, die eben zum König gegangen sind und jetzt die Anklage erheben. Nun sind da jüdische Männer, die du über die einzelnen Bezirke im Land Babel gesetzt hast, nämlich Schadrach, Meshach und Abednego. Die verachten dein Gebot und ehren deinen Gott nicht und beten das goldene Bild nicht an, das du hast aufrichten lassen. Ich fasse die Anklage nochmal zusammen. Die verachten dein Gebot, die ehren deinen Gott nicht und sie beten das goldene Bild nicht an. Das sind also 3 Anklagepunkte. Es geht also nicht nur um das Niederfallen vor diesem Bild. Natürlich reagiert der König zornig. Das lesen wir auch gleich im nächsten Vers. Warum reagiert der König zornig? Das hat 2 sehr gute Gründe. Erstens, sowas riecht nach Rebellion und Aufstand. Wenn ich als Mächtiger in meinem Volk einen Erlass gebe, sogar noch unter Todesandrohung mit dem glühenden Ofen, und da bleiben 3 Leute stehen, das ist Rebellion. Das ist ein Aufstand. Zweitens, wer waren diese 3 jüdischen Männer eigentlich? Wir haben es gerade in dem Text gelesen. Das waren ja nicht irgendwelche Männer aus dem Volk. Das waren die Männer, die besondere Ehre bekommen haben von dem König, weil sie wurden ja über Bezirke im Land gesetzt. Das heißt, sie hatten eine etwas höhere Position. Und wenn wir im Daniel Kapitel 2, Vers 43 oder 48, glaube ich, steht es, nee, Vers 48, dort erfahren wir, dass eben aufgrund vom Wunsch Daniel, also nachdem Daniel den Traum gedeutet hat, macht ihn der Nebukadnezar zum Fürsten und Obersten über das Land. Und Daniel äußert den Wunsch, dass auch seine drei Freunde eben Bezirke bekommen. Und diesen Wunsch wird stattgegeben. Ja, das heißt, der König hat also unheimliches Vertrauen in diese drei Leute gesetzt. Nicht nur Vertrauen, er hat ihnen die Ehre gegeben, einer königlichen Position, einer besseren Position zu haben. Und jetzt ausgerechnet diese drei Leute wagen es, in aller Öffentlichkeit dem König in den Rücken zu fallen, indem sie das missachten, was er sich öffentlich wünscht. Das ist etwas sowas wie Hochverrat. Lesen wir Vers 13 und Vers 14. Da befahl Nebukadnezar mit Grimm und Zorn, Schadrach, Meschach und Abednego vor ihn zu bringen. Und die Männer wurden vor den König gebracht. Da fing Nebukadnezar an und sprach zu ihnen: Wie wollt ihr, Schadrach, Meschach und Abednego, meinen Gott nicht ehren und das goldene Bild nicht anbeten, das ich habe aufrichten lassen? Also, die drei Freunde werden vor den König zitiert und dort müssen sie nochmal Farbe bekennen. Also noch einen Schritt weitergehen. Ich denke, es hat schon sehr viel Mut gekostet, in dieser Riesenmasse stehen zu bleiben, während alle anderen niederknien. Aber jetzt noch vor den König treten zu müssen und dort auch nochmal Auge zu Auge sagen müssen: Nein, wir machen nicht das, was du uns befohlen hast. Das ist schon noch ein Schritt weiter. Die Prüfung wird also noch intensiver. Vers 15. Wohlan, seid bereit. Sobald ihr den Schall der Posaunen, Trompeten, Harfen, Zittern, Flöten, Lauten und alle anderen Instrumente hören werdet, so fallt nieder und betet das Bild an, das ich habe machen lassen. Werdet ihr es aber nicht anbeten, dann sollt ihr sofort in den glühenden Ofen geworfen werden. Lasst sehen, wer der Gott ist, der euch aus meiner Hand erretten könnte. Was passiert hier? Nebukadnezar droht. Und zwar nicht schlecht. Also er wiederholt eigentlich nochmal den Erlass und spätestens an dieser Stelle ist klar, dass er das wirklich ernst meint. Er muss es ja durchsetzen, weil sonst würde er seine Autorität vorm ganzen Volk verlieren, wenn er die begnadigen würde, einfach so. Er bietet ihnen also quasi eine zweite Chance, so nach dem Motto: Gut, das erste Mal, ne, wart ihr frech und seid nicht niedergefallen, aber Leute, ne, ich gebe euch die zweite Chance. Wenn jetzt nochmal, wir wiederholen das Ganze nochmal, wahrscheinlich war das ein Versehen, was ihr da gemacht habt. Ihr seid euch wahrscheinlich nicht ganz bewusst, was ihr dort getan habt. Ja? Und er bietet ihnen an, also wenn jetzt nochmal die Musik spielt und ertönt und ihr dann niederfällt, dann ist alles okay, schwamm drüber. Aber wenn nicht, und jetzt, ich denke, das war auch damals eine starke Drohung, also nicht irgendeine leere Drohung, wenn er dann sagt: Lass sehen, wer der Gott ist, der euch aus meiner Hand erretten könnte. Spätestens da ist klar, es gibt von da jetzt, von dieser Entscheidung, die jetzt die drei Freunde treffen werden, gibt es kein Zurück mehr. Entweder tun sie, was der König sagt, oder sie werden sterben. Was würden wir wieder in jetzt der Situation tun? Wir haben das erste Mal vielleicht die erste Prüfung bestanden, wir sind stehen geblieben, aber jetzt sind die Bedingungen noch mal etwas verschärfter. Ich denke, dass Satan, wir haben heute Morgen in der Lektion über die Verführung und Satans Strategie bei uns in der Gruppe zumindest etwas diskutiert, ja, ich denke, Satan lauert hier ganz bewusst mit einer zweiten Chance. Stell dir vor, ein kleines Beispiel, stell dir vor, du machst eine Diät und dann gehst du auf eine Feier und dort wird dir ein dickes Sahnestück Torte angeboten. Ja, beim ersten Mal schaust du es vielleicht noch an und sagst, nein, danke, will ich nicht. Aber dann kommt noch einer und noch einer, komm, dieses eine Mal und isst doch mal. Ja, da wird schon schwieriger, nein zu sagen. Ja, das heißt, die zweite und dritte Chance zuzugreifen. Und das Gleiche haben wir ja heute bei Eva auch analysiert. Das erste Mal hat Eva ganz klar gesagt, nein, Gott hat gesagt, ja, wir sollen nicht von diesem Baum essen. Dann redet die Schlange ein bisschen und dann wendet sich das Ganze. Ja, und das wäre auch die Chance hier gewesen, ja, die auf die drei Freunde wartet. Ja, gut, ihr habt das erste Mal bestanden und seid dort stehen geblieben, aber jetzt entscheidet nochmal. Wir Menschen neigen oft dazu, uns aus der Affäre zu ziehen, wenn es buchstäblich brenzlig wird. Ja, man muss sich jetzt vorstellen, eben die ganze Masse steht um uns herum. Ja, ich denke, viele Augen waren auf diese drei Freunde gerichtet. Der Ofen war sicherlich auch in Sichtweite und man hat die Flammen schon lodern gesehen. Ja, also es war wirklich ganz real und nah. Es gibt zwei Möglichkeiten, dieser Position oder dieser Situation zu entrinnen. Ich könnte ja niederfallen und innerlich zu meinem Gott beten. Das heißt, äußerlich kann ich ja niederfallen, aber innerlich kann ich ja den wahren Gott anbeten. Das wäre eine Möglichkeit. Die andere Möglichkeit wäre, sich so einen Trick auszudenken, zum Beispiel, ja, ich muss mal gerade meinen Schuh schnüren in dem Moment, wo die Musik spielt, ja, und dadurch sieht es so aus, als würde ich niederknien, aber ich binde ja nur meinen Schuh zu. Ich denke mir, dass die drei Freunde ja auch sehr klug waren und auch solche Möglichkeiten gekannt haben. Also ich denke, es war nicht das Problem, dass sie in der Situation nicht auf diese Möglichkeiten gekommen wären. Aber sie überlegen nicht lang, sie überlegen eigentlich gar nicht. Ja, in Vers 16 lesen wir, wie sie reagiert haben. Da fingen Schadrach, Meshach und Abednego und sprachen zum König Nebukadnezar: Es ist nicht nötig, dass wir dir darauf antworten. Hoppla, das sitzt aber, oder? Du stehst einem Staatsoberhaupt, der dein Leben in der Hand hat, stehst du gegenüber und sagst mal so ganz eben, wir würden heute sagen, das ist ziemlich unverschämt, ja? Sagst du dem, es ist gar nicht nötig, dass wir antworten. Da dein Versuch brauchst du gar nicht zu unternehmen. Wir haben uns doch schon entschieden. Warum war es nicht nötig? Weil sie weder Ausreden brauchten oder Möglichkeiten, wie sie dieser Situation entfliehen. Sie brauchten auch keine zweite Chance. Sie haben ganz bewusst schon beim ersten Mal gewusst, was sie tun. Kompromisslos. Ohne zu hadern haben sie ihr Schicksal in Gottes Hand gelegt. Und das sagen sie auch und bekennen das in Vers 17 und in Vers 18. Wenn unser Gott, den wir verehren, will, so kann er uns erretten aus dem glühenden Ofen und aus deiner Hand, o König, kann er erretten. Und wenn er es nicht tun will, so sollst du dennoch wissen, dass wir deinen Gott nicht ehren und das goldene Bild, das du hast aufrichten lassen, nicht anbeten wollen. Sie sagen also, wir wollen das einfach nicht, weil mit deinem Gott und deiner Idee haben wir nichts zu tun. Unser Gott ist ein anderer und zu dem beten wir und den verehren wir und deswegen können wir das nicht tun. Das hat so gesessen, dass der Ausdruck vom Nebukadnezar noch ärgerlicher geworden ist. Wir lesen in Vers 19, da wurde Nebukadnezar voll Grimm und der Ausdruck seines Angesichts veränderte sich. Könnt ihr das euch vorstellen, wie der gekocht haben muss? Ja, vorher war er nur zornig, ein bisschen sauer, ne, dass es da sowas gibt. Und es ist, sie machen ja auch dadurch den König und seine Autorität ein bisschen lächerlich. Ja, aber jetzt mit dieser öffentlichen Aussage, dem öffentlichen Zeugnis, das ist wie ein Schlag ins Gesicht. Und nicht in ein Gesicht von irgendjemand, sondern in das Staatsoberhaupt. Das ist wie in der Ritterzeit, wenn du den Federhandschuh jemand vor die Füße geworfen hast. Das fordert den anderen heraus zum Duell. Das ist eine Herausforderung für den König. Aber diese drei Freunde, denen waren die Außenwirkungen total egal. Denen war egal, was die Leute um sie herum denken. Es war egal, ob sie ihr Leben verlieren. Die Autorität des Königs, den sie schon auch respektiert haben. Es ist ja nicht so, dass sie respektlos waren. Ja, sie sagen ja auch so in Vers 17, O König, ja, das heißt, sie geben ihm schon den Respekt. Sie sagen nicht, er ist irgendjemand, aber sie sagen, nein, in der Sache, wo es um Gott geht, da machen wir keinen Kompromiss. Sie haben dabei auch nicht spekuliert, vielleicht doch noch gerettet zu werden. Sie sagen ganz klar, Gott kann uns retten, aber wenn er es nicht tun will, so sollst du dennoch wissen, dass wir trotzdem Gottes Willen folgen werden. Interessant ist, was wir jetzt lesen, und zwar in Vers 20. Und er, der König, befahl den besten Kriegsleuten, die in seinem Heer waren, Schadrach, Meschach und Abednego zu binden und in den glühenden Ofen zu werfen. Da wurden diese Männer in ihren Mänteln, Hosen, Hüten und ihren ganzen Kleidern gebunden und in den glühenden Ofen geworfen. Weil das Gebot des Königs so streng war, schürte man das Feuer im Ofen so sehr, dass die Männer, die Schadrach, Meschach und Abednego hinaufbrachten, von den Feuerflammen getötet wurden. Warum opfert Nebukadnezar seine besten Kriegsleute? Ich nehme an, der hat ganz genau gewusst, eben wenn diese besten Kriegsleute, diese drei Männer da hochtragen in den Feuerofen, da sterben die genauso. Und das lesen wir ja, dass das genau passiert ist. Das war eigentlich an den fünf Fingern abzuzählen. Ist er eigentlich dumm? Seine besten Kriegsleute, er befindet sich ja nicht im Krieg. Ich meine, wenn seine besten Kriegsleute im Krieg sterben, okay, das gehört dazu. Aber jetzt hier vor einer Volksversammlung zu stehen und dort seine besten Kriegsleute quasi zu opfern, warum? Das macht man doch nicht, seine besten Leute einfach in einer Sekunde einfach zu opfern. Ja? Ich denke, dass er weiterhin verhindern wollte, dass es zu einer Befehlsverweigerung kommt. Wenn jetzt schon drei Leute, die in der höheren Position vor der ganzen Öffentlichkeit demonstriert haben, ja, wir verweigern deinen Befehl, dann musste er jetzt sicher gehen, um seine Macht zu demonstrieren. Es gibt Leute, die folgen mir so sehr, dass sie ihr eigenes Leben dafür geben werden. Und das war der Soldateneid. Die besten Kriegsleute, davon konnte man ausgehen, dass die ihrem König so untertan waren, dass sie jeden Befehl ausführen, den er gibt, und koste es ihr eigenes Leben. Da konnte man nicht irgendjemand nehmen oder vielleicht den Soldat von nebenan, der wäre vielleicht getürmt oder hätte gesagt vielleicht, nee, das mache ich nicht. Das sind drei Leute, die haben Rang und Namen, die sind in dem ganzen Land bekannt, das sind ehrenvolle Männer. Ja, das konnte er nicht riskieren, weil es hätte ja die Rebellion, ne, erweitern können quasi. So haben wir also die Soldaten auf der einen Seite, eigentlich ein schönes Bild in dieser Geschichte. Wir haben die Soldaten auf der einen Seite, die bereit sind, ihr Leben für ihr Staatsoberhaupt zu geben. Und wir haben auf der anderen Seite Daniels Freunde, die bereit sind, ihr Leben für das Oberhaupt im Himmel zu geben. Mich beeindruckt das ungemein. Das hat wirklich Charakter von diesen drei Freunden. Das ist für mich wahrer Glaube, gehorsam bis zum Tod, kompromisslos bis zum Tod. Wir folgen deinem Gebot, egal was um uns herum passiert. Und hier an dieser Stelle, ihr wisst, wie es weitergeht, erfüllt sich der Jesaja-Text, den wir am Eingang gelesen haben. Wir wissen, dass das genau eingetroffen ist. Wenn du ins Feuer gehst, sollst du nicht brennen und die Flammen sollen dich nicht versengen. Vers 24 bis 27. Da entsetzte sich der König Nebukadnezar, fuhr auf und sprach zu seinen Räten: Haben wir nicht drei Männer gebunden in das Feuer werfen lassen? Sie antworteten und sprachen zum König: Ja, König. Er antwortete und sprach: Ich sehe aber vier Männer. freiem Feuer umhergehen und sie sind unversehrt und der vierte sieht aus, als wäre er ein Sohn der Götter. Und Nebukadnezar trat vor die Tür des glühenden Ofens und sprach: Schadrach, Meschach und Abednego, ihr Knechte Gottes des Höchsten. Da sehen wir schon, dass er seine Sprache etwas ändert. Ja, plötzlich sieht er, dass das Knechte Gottes sind, Gottes des Höchsten. Tretet heraus und kommt her. Da traten Schadrach, Meschach und Abednego heraus aus dem Feuer. Und die Fürsten, Würdenträger, Statthalter und Räte des Königs kamen zusammen und sahen, dass das Feuer den Leibern dieser Männer nichts hatte anhaben können und ihr Haupthaar nicht versengt und ihre Mäntel nicht versehrt waren. Ja, man konnte keinen Brand an ihnen riechen. Selbst Nebukadnezar erkennt an dieser Stelle die Größe Gottes und den Gehorsam dieser drei Männer. Er sagt, er gesteht ihnen zu in Vers 29 ab A, also bei mir ist so ein A, lesen ab Vers 28. Da fing Nebukadnezar an und sprach: Gelobt sei der Gott Schadrachs, Meschachs und Abednego, der seinen Engel gesandt und seine Knechte erretten hat. Und nun kommt es, die ihm vertraut und des Königs Gebot nicht gehalten haben, sondern ihren Leib preisgaben. Denn sie wollten keinen anderen Gott verehren und anbeten als allein ihren Gott. Also Nebukadnezar hat ganz genau erkannt, sie würden ihren Leib preisgeben, um ihren Gott allein anzubeten. Und in Vers 29, im letzten Teil, gibt sich Nebukadnezar eigentlich die Antwort auf seine eigenen Frage, die er als Drohung ausgesprochen hatte. Die hatten wir ja vorher schon gelesen, wo er sagt: Lass sehen, wer der Gott ist, der euch aus meiner Hand erretten könnte. Jetzt gibt er sich selber die Antwort: Es gibt keinen anderen Gott als den, der so erretten kann. Ein Kommentar von Ellen G. White aus König und Propheten in Kapitel 41. Aber der Herr vergaß die Seinen nicht. Als seine Zeugen in den Ofen geworfen wurden, offenbarte sich ihnen der Erlöser in menschlicher Gestalt. In Gegenwart dessen, der auch Herr über Hitze und Kälte ist, verloren die Flammen ihre verzehrende Kraft. Haben wir diese Bereitschaft wie diese drei Freunde? Möchte ich zum zweiten Teil kommen, die Feuerprobe im übertragenen Sinn. Wo haben wir, ich sag mal, die größte Feuerprobe im übertragenen Sinn im Neuen Testament? Es gibt wahrscheinlich mehrere Möglichkeiten, aber eine ganz besonders. Richtig, ganz genau. Jesus am Kreuz und eben seine Prüfung vorher im Garten Gethsemane. In Jesaja 53, 4, Vers 7, ich werde das jetzt nicht lesen, das könnt ihr vielleicht später selber nachlesen. Ich bin mir sicher, ihr kennt den Text. Da wird sehr eindrücklich diese Leiden von Jesus beschrieben und auch, dass er den Mund nicht aufgetan hat. Jesus hatte wahrscheinlich viele Tests und viele Prüfungen in seinem Leben bestehen müssen. Wir wissen von der ersten Prüfung in der Wüste, wo ihn Satan verführt hat. Wir wissen aber auch um die alltäglichen Verführungen, wo die Pharisäer immer auf ihn zugekommen sind, ja, und ihn versucht haben, hinters Licht zu führen. Das heißt, er hat schon einige Tests vorher bestanden, aber wir hatten in dem Lexikon erfahren, dass es unter realen Bedingungen eigentlich erst die Feuerprobe zählt. Und das, denke ich, war das Kreuz. In dem Moment, dafür gab es keinen Test vorher, was Jesus am Kreuz für uns erlitten hat. Was er dort gelitten hat, diese Trennung von seinem Vater, die schmerzlichen Leiden, ja, dafür gab es keinen Test vorher. Das hatte auch er vorher nicht proben können. Das war seine Feuerprobe. Und die Bibel sagt, er war gehorsam bis in den Tod. Gehorsam gegenüber seinem Vater. Herr, wenn du willst, dass der Kelch an mir vorübergeht, dann nehme ich das sofort an. Ich möchte da nicht durchgehen. Aber umgekehrt, wenn du willst, dass ich diesen Kelch trinke, dann tue ich das. Nicht mein Wille, sondern dein Wille geschehe. Jesus war bereit, für dich seinen Leib hinzugeben. Sind wir bereit, unseren Leib für Jesus hinzugeben? Es gab Männer, die waren aus diesem Grund genau dafür bereit. Und ich habe mir jetzt nur einen ausgesucht, das ist Jan Hus, in der Tschechei geboren und auch dort aufgewachsen. Ich hatte eigentlich an dieser Stelle vor, Bilder zu zeigen, das hat leider nicht geklappt. Ich war also vor 2 Jahren war ich in Prag und war also auch in der sogenannten Bethlehemskapelle, wo Jan Hus gepredigt hat. Und oben ist so ein kleines Museum, wo also auch Bilder, also Gemälde und Zeitungsberichte und Briefe von ihm und solche Sachen sind dort ausgestellt. Das ist eigentlich sehr eindrücklich, das hätte ich euch gerne noch gezeigt, aber kann ich jetzt leider nicht, weil es nicht funktioniert hat. Jan Hus wuchs als Halbwaiser auf. Seine Mutter sorgt sehr um seine Bildung und auch um seine Gottesfurcht. Das waren 2 wichtige Punkte, die sie in ihrer Erziehung also an erster Stelle gestellt hat. Er erhält einen Freiplatz an der Uni Prag. Er ist bekannt durch seinen unermüdlichen Fleiß. Er macht große Fortschritte im Studium. Er ist bekannt für seinen tadellosen Lebenswandel, für sein liebenswürdiges Benehmen und er wird Priester der katholischen Kirche, Professor an der Uni und auch Rektor an der Uni Prag. Er wird dann eingesetzt, eben in dieser Bethlehemskapelle, aber er liest irgendwann die Schriften von dem englischen Reformator Wycliffe. Und dort entdeckt er beim Bibelstudium, dass eine unfehlbare Wegweisung nur bei Gott gibt, der in der Bibel spricht. Zu der Zeit, für uns mag das jetzt ziemlich normal klingen, aber zu der Zeit, wo wir eben das Staatsoberhaupt auch hatten, König oder Kaiser, und die katholische Kirche, die eigentlich bestimmt haben, ja, welche Religion im Lande und was die sagen, das war Gesetz, ja, diese Entdeckung zu machen, das war natürlich sehr provokativ. Er hat dann auch diese Schriften verbreitet, also er hat in seiner Bethlehemskapelle seine Predigten geändert und aufgrund von diesen Aussagen von diesem Reformator hat er auch seine Predigten geändert. Das führte dazu, dass im ganzen Land Kirchenspaltungen entstanden sind, ja. Davon hat natürlich die Bischöfe, die Päpste, die Kardinäle, der Kaiser haben natürlich Wind davon bekommen und haben gesagt, Moment mal, die untergraben hier unsere Macht, das geht ja nicht. Ja, und das heißt, es wurde früher oder später ein Konzil in Konstanz einberufen, wo Jan Hus dann vorgeladen worden ist. Wir lesen bei Ellen White, dass Jan Hus ganz genau wusste, was das bedeutet, wenn er dorthin geht. Er hatte zwar das freie Geleit vom Kaiser bekommen und auch vom Papst, aber er wusste, dem kann man nicht trauen. Er wusste eigentlich, wenn ich dorthin gehe, bin ich eigentlich dem Tode geweiht. Und trotzdem ist er hingegangen. Im Schatten zum Licht, die Bilderbandausgabe, Seite 71, lesen wir dann, was seine Einstellung war. Ich verlasse mich völlig auf den allmächtigen Gott. Ich vertraue darauf, dass er auf unseren innigen Gebeten hören wird. Dass er mir Klugheit und Weisheit in meinen Mund legt, damit ich ihnen widerstehen kann. Damit ich mit Mut den Versuchungen, dem Kerker und wenn notwendig einem grausamen Tod entgegengehen kann. Jesus Christus litt um seiner Auserwählten willen. Warum sollten wir nicht auch leiden? Daher, meine Geliebten, wenn mein Tod zu seiner Herrlichkeit beitragen sollte, betet darum, dass er schnell kommen möge und dass der Herr mich befähigt, all meiner Not mit Standhaftigkeit zu begegnen. Das ist eine starke Aussage, zu wissen, ich gehe einem grausamen Tod entgegen. Auch hier finden wir die Parallele zu Daniels Freunden, zu deren Aussage. Er weiß eigentlich, Gott kann mein Gebet erhören, er kann mich erretten aus der Situation. Aber wenn es darum geht, zu seiner Herrlichkeit beizutragen, bin ich bereit, in den Tod dafür zu gehen. Und warum? Weil Jesus für mich auch diesen Tod bezahlt hat und bereit war, für mich zu sterben. Auf der Seite 74 lesen wir, nach dieser demütigen Prozedur wurde Hus der weltlichen Obrigkeit übergeben und zur Hinrichtung geführt. Ich habe jetzt nicht den ganzen Abschnitt hier euch zum Vorlesen, aber diese demütigende Prozedur, das war schon etwas. Man hat also ihn vor dieses Konzil gestellt, man hat mehrmals gefragt, ob er widerrufen möchte. Er hat immer Nein gesagt. Zwischendurch war er noch im Kerker, war also auch körperlich geschwächt, ja, was eigentlich für ihn viel grausamer war, als vielleicht den Tod zu sterben, ja. Und man hat ihn dann, also das letzte Mal gefragt, das war ein ganz feierliches Konzil, also sozusagen die letzten Tage von diesem Konzil, auch da waren die ganzen Amtsträger, Bischöfe, Kardinäle, der Kaiser, der ihm eigentlich freies Geleit versprochen hat, saß auch dort und Hus hat ihm ins Gesicht gesagt, eigentlich bin ich hergekommen unter freiem Geleit und das habe ich nicht bekommen, ja. Und dann hat man ihm noch ein letztes Mal gefragt, ob er widerrufen möchte und er hat gesagt, nein, hat das natürlich nochmal begründet und damit war sein Todesurteil eigentlich entschieden. Jetzt kam diese Prozedur, man hat ihm die ganze Priestergewänder angelegt und dann hat man ihm, die besteht ja aus mehreren Schichten sozusagen, dann hat man ihm jeweils Schicht für Schicht das Gewand abgenommen. Jeder Bischof hat einen Fluch über ihn ausgesprochen. Ja, bis er dann zum Schluss nur noch im Untergewand dagestanden hat, dann hat man ihm noch eine Mitra aus Papier, also eine Verhöhnung pur, eine Mitra aufs Haupt gesetzt, wo Dämonen drauf abgebildet waren und das Wort stand drauf Erzketzer. Und so hat man ihn dann auf den Wagen geschleppt und dann sozusagen zum Schafott dann gekarrt. Wir lesen weiter. Als er gefesselt am Pfahl stand und alles zum Entzünden des Feuers bereit war, wurde Hus noch einmal ermahnt, sein Leben durch Widerruf seiner Irrtümer zu retten. Er antwortete, welche Irrtümer soll ich widerrufen? Ich rufe Gott als Zeugen an. Was immer ich sagte und schrieb, war stets für die Wahrheit. Deshalb stehe ich bereit. Die Wahrheit, welche ich geschrieben und gepredigt habe, freudigst mit meinem Blut zu besiegeln. Als das Feuer um ihn herum aufloderte, begann Hus laut zu singen, Christe, du Sohn des lebendigen Gottes, erbarme dich meiner. Er rang so lange, bis seine Stimme für immer verstummte. Und das sieht man auch in diesem Museum, da ist dieses Zitat in Tschechisch, in Englisch und in Deutsch zu lesen, genau so ähnlich wie Ellen White das beschreibt, dass in diesen Flammen er ein ganz friedvolles Gesicht hatte, also keine Spur von Angst, keine Spur von Panik und dass er eben dieses Lied gesungen hat. Was waren die Außenwirkungen? Ich meine, er hat den Päpsten und den Kardinälen und und auch dem Papst und dem Kaiser hat er natürlich auch wie Daniels Freunde auch ins Gesicht geschlagen mit seiner Rede, mit seinem Handeln. Das war ja auch absolute Beleidigung gegenüber der katholischen Kirche. Er hat die Kirche gespalten mit seinen neuen Ideen. Aber was war die Außenwirkungen? Selbst seine ärgsten Feinde waren beeindruckt von seiner Standhaftigkeit. Sein Freund Hieronymus war jemand, der hat zuerst gekniffen, ja, er wurde auch zu dem Konzil gerufen, also nachdem dann Hus auch schon angeklagt worden ist. Und da ist er schwach geworden beim ersten Mal. Er wurde also auch gefragt, willst du widerrufen? Und er hat gesagt, ja, okay, ich füge mich. Aber als er dann davon gehört hat, wie Hus so mutig gestorben ist für seine Überzeugung, für die Wahrheit, da hat er sich geschämt, dass er gekniffen hat. Und er wurde nochmal zum Konzil gerufen und dort hat er dann gesagt, ich widerrufe, was ich widerrufen habe. Ja, und er hat das gleiche Ende gefunden wie Hus, also auch er ist auf dem Scheiterhaufen verbrannt. Über beide schrieb ein päpstlicher Chronist, beide ertrugen den gewaltsamen Tod mit standhaftem Gemüt und bereiteten sich auf das Feuer vor, als ob sie zu einem Hochzeitsfest geladen wären. Sie gaben keinen Schmerzenslaut von sich, sie fingen an, Loblieder zu singen. Das ist eigentlich unvorstellbar, oder? Das ist eigentlich eine übernatürliche Reaktion. Ich meine, jedes Tier, was in Todesgefahr ist, das sieht man dem an, das flüchtet, ja? Das hat Angst, das sehen wir selbst bei Tieren, das sehen wir bei uns Menschen, da kommt der Angstschweiß. Und all diese Anzeichen, das ist psychologisch kaum zu erklären, ja, waren weg. Und die Frage ist, wie schafften diese Männer das? Wie geht sowas? Eben aus der Natur des Menschen ist es eigentlich nicht zu schaffen, psychologisch und auch physisch eigentlich nicht. Gott befähigte sie dazu. Aber sie haben auch ihren Teil dazu beigetragen, mit ihrer Bereitschaft und mit ihrer Standhaftigkeit. Die kann ja Gott nicht erzwingen, die muss aus freien Stücken kommen. Sie haben auch die Bibel studiert, sie haben viel gebetet, sie hatten einen untadeligen Lebenswandel, haben wir gelesen, und sie haben alles in Gottes Hand gelegt. Das heißt, ja, Gott hat sie befähigt, aber auch sie haben ihren Teil dazu getan. Von alleine hätten sie das auch nicht geschafft, auch diese Charakterstärke zu haben. Und interessanterweise, bei Jan Hus und Hieronymus griff Gott nicht ein, wie bei Daniels Freunden. Das heißt, die sind wirklich in den Flammen umgekommen. Wie steht es mit uns? Ich weiß nicht, ob ich damals bei dem Standbild stehen geblieben wäre. Ich weiß nicht, ob ich den Mut und die Standhaftigkeit gehabt hätte von diesen Reformatoren. Das waren jetzt ein oder zwei Reformatoren, wir wissen, es gab mehrere davon. Fühlen wir uns nicht schon oft peinlich oder beschämt, wenn uns andere Leute beobachten, weil wir vielleicht ein bisschen anders sind? Oder weil wir vielleicht eine andere Meinung haben? Aber bei diesen Männern ging es nicht nur um das Beschämtsein, es ging um ihr Leben. Und dennoch blieben sie standhaft. In ihrem Herzen brannte ein Feuer, das war so stark, dass das richtige, reale Feuer um sie herum keine Macht mehr über sie besessen hat. Und die Frage, die ich mir stelle, hast du und ich ein solches Feuer im Herzen? Und damit meine ich nicht nur die gefühlte Liebe zu Jesus, die wir sicherlich alle haben, sonst würden wir hier nicht sitzen, sonst wären wir nicht getauft worden. Ich meine die gleiche Bereitschaft, alles für Jesus hinzugeben und auch wenn es dein Leben kostet. Machen wir uns eigentlich ernsthafte Gedanken darüber? Bereiten wir uns auf solche Eventualitäten eigentlich vor? Falls nicht, dann könnte das eventuell tragisch enden, wenn wir vielleicht in eine ähnliche Situation kommen und nicht darauf vorbereitet sind. Dann finden wir uns vielleicht in der Haut eines Petrus wieder, der gewarnt worden ist, du wirst mich verraten, und gesagt hat, nein, niemals, ich liebe dich so sehr. Und er meinte das auch so. Aber das war das Gefühl, die Realität sah dann anders aus. Und er hat seinen Herrn verraten, obwohl er es nicht wollte und obwohl er sich das hätte nie vorstellen können. Allerdings besteht ein Unterschied zu Petrus und uns. Petrus hat nicht in der Endzeit gelebt. Das heißt, er hatte noch die Chance zur Umkehr und wir wissen, dass er später für seinen Heiland gestorben ist. Später war er dazu bereit. Wir leben in der Endzeit. Bist du dir im Klaren darüber, dass eine Feuerprobe in der Endzeit kommt und es aber keine Zeit danach mehr geben wird, weil dann alles entschieden ist? Und damit bin ich im letzten Teil, die Feuerprobe in der Endzeit. Jesus sagt uns oder warnt uns vor dieser Feuerprobe in Matthäus 24. Das können wir kurz aufschlagen. In Matthäus 24, Vers 9 bis 13. Ich greife jetzt einfach diese paar Verse daraus. Matthäus 24, Vers 9 bis 13. Dann werden sie euch der Bedrängnis preisgeben und euch töten, und ihr werdet gehasst werden um meines Namens willen von allen Völkern. Dann werden viele abfallen und werden sich untereinander verraten und werden sich untereinander hassen. Und es werden viele falsche Propheten erheben und werden viele verführen. Und weil die Ungerechtigkeit überhand nehmen wird, wird die Liebe in vielen erkalten. Wer aber beharrt bis ans Ende, der wird selig werden. Also da werden schon eine Reihe von Ereignissen genannt. Und auch bei Ellen G. White lesen wir mehrfach in den verschiedensten Büchern Warnungen über diese Zeit. Schon bald, und da zitiere ich jetzt sie, schon bald wird Gottes Volk durch Feuerproben geprüft werden. Sie benutzt also auch dieses Wort. Das habe ich am Anfang nicht gewusst. Ich habe das Zitat erst später gefunden und habe mich gefreut, dass sie das gleiche Wort benutzt. Ein großer Teil derer, die jetzt treu sind und echt erscheinen, werden sich als minderwertiges Metall erweisen. Unsere Prüfung wird darin bestehen, zur Verteidigung der Wahrheit und Gerechtigkeit bereit zu stehen und die Schlachten des Herrn zu schlagen, wo es nur wenige Helden gibt und die Mehrheit uns verlässt. Jesus schreibt hier, es werden viele abfallen. Sie schreibt hier, die Mehrheit wird uns verlassen. Und damit sind wir Adventisten gemeint. Das sind nicht die Leute jetzt erstmal draußen in anderen Kirchen oder die noch nicht gläubig sind. Sie redet von uns und das war aus Testimonies Band 5, 130. Worum dreht sich eigentlich der große Konflikt? Und auch der letzte große Konflikt, den wir in Offenbarung immer wieder vorfinden, wo wir davor gewarnt werden. Da geht es doch auch um, wen bete ich an? Um Gehorsam gegenüber den Geboten Gottes. Da ist eine Standhaftigkeit, ein Gehorsam und eine Bereitschaft gefragt, die oder den wir sicher noch nicht in dem Maß besitzen, wie es dann nötig sein wird. Das ist eine ernste und schwierige Angelegenheit. Interessanterweise in Daniel 3 hat es sich noch gar nicht um den Sabbat oder Sonntag gedreht. Da hat es sich eigentlich nur so um die Anbetung Gottes gedreht. Aber wir wissen, dass in der Endzeit das auch noch ein Thema werden wird, also zusätzlich noch dazu. Wir wissen aber auch, dass es eine Gruppe geben wird, das wird uns auch vorhergesagt, die diesen Test, die diese Feuerprobe besteht. Genauso wie Daniels Freunde. Das sind die 144.000, wir lesen davon in Offenbarung 7 und in 14, die dem Volk, die dem Lamm folgen, wo immer es hingeht. Die überwunden haben und die bereit sind, ihr Leben zu geben. Wollen wir nicht auch dazugehören? Ellen G. White schreibt in Christus kommt bald, Seite 179 bis 180, eine trübselige Zeit, wie sie nie zuvor dagewesen ist, wird bald über uns hereinbrechen. Wir werden dann eine Erfahrung brauchen, die wir jetzt noch nicht besitzen und die zu erstreben viel zu träge sind. Die lebhafteste Vorstellung kann die Größe der Feuerprobe nicht ermessen. In Propheten und Könige weist sie auch selber auf das Beispiel von Daniels Freunden hin. Aus der Erfahrung der jungen Hebräer gilt es, Wichtiges zu lernen. Die Trübsalzeit, die dem Volk Gottes bevorsteht, wird einen unerschütterlichen Glauben erfordern. Seine Kinder müssen dann zeigen, dass dem Herrn als einzigem Anbetung gebührt und dass keine Rücksicht, sogar nicht die auf ihr Leben, sie dazu bringen darf, auch nur das geringste Zugeständnis gegenüber dem trügerischen Gottesdienst zu machen. Ich wiederhole noch einmal den Satz. Und dass keine Rücksicht, sogar nicht die auf ihr Leben, sie dazu bringen darf, auch nur das geringste Zugeständnis gegenüber dem trügerischen Gottesdienst zu machen. Für einen wirklichen Treuen werden die Befehle sündiger, sterblicher Menschen neben den Geboten des ewigen Gottes zur Bedeutungslosigkeit herabsinken. Er wird der Wahrheit gehorchen, auch wenn Gefängnis, Verbannung oder Tod die Folgen sein mögen. Einerseits gute Nachricht, andererseits schlechte Nachricht. Die schlechte ist diese Trübsal. Die gute ist aber, dass es Menschen geben wird, die das wirklich bezeugen werden. Jetzt meine Frage, haben wir jetzt Angst oder Panik? Ist das Grund zur Angst oder zur Panik? In Josua 1, Vers 9 haben wir eine wunderbare Verheißung und einen Text, der uns Mut machen soll. Josua 1, Vers 9. Den Text kennt ihr sicherlich alle. Siehe, ich habe dir geboten, dass du getrost und unverzagt seist. Lass dir nicht grauen und entsetze dich nicht, denn der Herr, dein Gott, ist mit dir in allem, was du tun wirst. Das heißt jetzt aber nicht, dass wir uns jetzt einfach nur hinsetzen können und sagen, ja, okay, das steht da, also mache ich mir um nichts Sorgen. Es ist interessant, wenn wir den Vers davor lesen, dass diese Aussage und Verheißung an eine kleine Kondition gebunden ist. In Vers 8 lesen wir, und lass das Buch dieses Gesetzes nicht von deinem Munde kommen, sondern betrachte es Tag und Nacht, dass du hältst und tust in allen Dingen nach dem, was darin geschrieben steht. Dann wird es dir auf deinen Wegen gelingen und du wirst es recht ausrichten. Das heißt also, auch hier wird wieder die Treue und der Gehorsam zum Gesetz gefragt. Das geht dem anderen Text voraus. Wie sieht es mit unserer Vorbereitung aus? Man hört immer wieder oft, ich bin mir sicher, dass ihr das auch oft gehört habt, vielleicht auch schon selbst gedacht, ja, wenn es erstmal soweit ist, wenn das Sonntagsgesetz vielleicht rauskommt, ja, dann stehe ich meinen Mann und dann sage ich ganz klar nein. Dann ist die Sache ja klar. So hat ein Petrus aber auch gedacht, oder? Oder oft hört man auch die Antwort, ja, ich habe ja noch Zeit. Du weißt nicht, wann die Zeit abgelaufen ist. Machen wir uns nichts vor. Eigentlich sind wir, also, und da schließe ich mich mit ein, relativ wenig vorbereitet. Ich bin auch ein Kind, was nicht im Krieg aufgewachsen ist, beispielsweise. Ja, so richtige Not, so richtige bedrohliche Sachen habe ich nicht erlebt. Ich habe immer eigentlich in dem Sinne ein behütetes Leben gehabt. Ich kann mir so eine Situation eigentlich nicht vorstellen. Ich kann sie jetzt theoretisch erfassen und lesen. Aber wenn selbst Ellen White sagt, sowas ist noch nie da gewesen wie das, was auf uns zukommt, dann, wir haben schon Schlimmes aus der Geschichte gelesen. Was kann noch schlimmer werden, als was man schon gelesen hat? Aber so eine Situation kann schneller auf uns zukommen, vielleicht auch schon in harmloseren Varianten, als es uns lieb ist oder als wir denken. Und dazu möchte ich ein Beispiel, ein jüngstes Beispiel nennen, was mich sehr hat aufmerken lassen. Ich weiß nicht, ob ihr diesen Artikel gelesen habt. Außenwirkungen egal. Niemand? Niemand bekannt? Oh, da muss ich kurz erzählen, was drin steht. Das war in dem Adventist heute, war das drin abgedruckt, in der Oktoberausgabe, glaube ich, vom letzten Jahr. Es war so, also, und er wurde im letzten Jahr vom ökumenischen Fachkreis Neue religiöse Bewegungen des Schweizerischen Evangelischen Kirchenbundes SEK, Abkürzung, eingeladen. Er sollte dort die Freikirche der Siebentags-Adventisten vertreten und für eventuelle Fragen zur Verfügung stellen. Er ist da also relativ unbeschwert hingegangen und dachte, okay, er kann jetzt dort auch ein paar Broschüren austeilen und von den Adventisten erzählen. Zu diesem Fachkreis gehörten vorwiegend reformierte Pfarrer, einige Vertreter kirchlicher Werke und auch ein Weltanschauungs- und Sektenexperte der römisch-katholischen Kirche. Das heißt, das war ein Sprung ins Haifischbecken. Ja, also er geht dorthin, hält sein Referat, da weiß ich jetzt nicht genau, was er gesagt hat, aber jetzt kommt im Rahmen der Fragestunde, kommt dann folgende Frage. Herr, bezeichnet Ihre Kirche, meine Kirche, immer noch als Hure? Das war die erste Frage und dann gab es noch eine Frage. Meine zweite Frage, Herr, lautet, ich habe den großen Kampf gelesen. Also das sind keine unwissenden Leute, die wissen ganz genau, wofür wir stehen. Ich habe den großen Kampf gelesen. Durch Nicken zeigten einige der protestantischen Pfarrer an, dass sie dieses Buch kannten. Und jetzt geht's weiter. Die Ausführungen darin sind von einem sehr antikatholischen Geist und einer entsprechenden Sprache geprägt. Pflegt Ihre Kirche gegenüber meiner Kirche immer noch diese aggressiv antikatholische Ausdrucksform oder hat sich in der Zwischenzeit etwas geändert? Für mich tönt das ganz nach König Nebukadnezar. Wie? Du ehrst nicht meinen Gott? Was ist das, was du da für einen deinen Gott hältst? Ist klar, dass er jetzt hier ins Schwitzen kommt, ja, und natürlich auch nicht weiß, was er antworten soll. Er windet sich da so ein bisschen raus, hat so seine Erklärung dafür, ihr könnt den Artikel gerne noch selber dann nachlesen, was er da genau gesagt hat. Zum Glück wird dann, sagt er, das sind seine Worte, zum Glück wurde dann die eine Frage bezüglich der Hure Babylons fallen gelassen, weil der Moderator dann weiter moderiert hat, ja. Ich habe mich gefragt, wie hätte ich in dieser Situation reagiert? Und ich bin mir sicher, dass ich auch ins Stottern gekommen wäre, nicht gewusst hätte, das absolut peinlich gefunden hätte. Ja, alle gucken einen an, alle haben das Buch gelesen und es ist ja eigentlich klar, wie wir eben dazu stehen. Das heißt, ja, jeder von uns wäre ins Straucheln gekommen, also ne, kann man niemand verdenken. Was mich aber hat aufmerken lassen, ist sein eigenes Fazit, womit ich dann leider nicht mehr einverstanden sein kann. Er schreibt hier, es ist definitiv hinderlich für die Erfüllung unseres Auftrages, wenn wir von Außenstehenden als rechthaberische, spitzzüngige Freikirche wahrgenommen werden, an der die Welt genesen soll. Deswegen ist sein Titel auch Außenwirkungen egal. Da muss ich widersprechen. Ich muss sagen, wenn wir jetzt das Beispiel von Daniels Freunde gelesen haben, das war spitzzüngig gegenüber dem König. Hey du, wir brauchen gar nicht drüber nachzudenken, was du uns sagst. Das ganze Verhalten war eine reine Provokation. Das heißt Außenwirkung, wenn Daniels Freunde sich um der Außenwirkungen, wenn das denen nicht egal gewesen wäre, wären sie nicht stehen geblieben. Und das Gleiche bei den Reformatoren. Und könnt euch die Konsequenz von diesem Handeln vorstellen, wenn diese Reformatoren auch nicht standhaft gewesen wären und die Außenwirkungen in der Hinsicht ignoriert hätten. Dann gäbe es uns heute gar nicht. Dann hätte die Reformation nie stattgefunden. Weil interessanterweise dort, wo die Reformatoren, das schreibt Ellen White auch sehr eindrücklich, dort, wo die Reformatoren auf dem Scheiterhaufen verbrannt sind, da schossen plötzlich die Protestanten wie die Pilze aus dem Boden. Das war die wahre Außenwirkung. Interessant. Aber ich habe mich eben gefragt, so schnell kann es gehen, dass man vielleicht vor anderen Leuten bezeugen muss und nicht parat ist. Und für mich ist klar, ich möchte eine Antwort haben. Ich möchte die Standfestigkeit in so einer Situation haben, wie Daniels Freunde und andere Leute aus der Bibel. Oder wie die Reformatoren, ich möchte in einer Situation den Mut haben zu sagen, ja, es tut mir leid, es steht so in der Bibel, hier stehe ich, ich kann nicht anders. Aber ich weiß auch, dass das Mut kostet und dass das nicht mal eben so passiert. Das heißt, eine Vorbereitung ist jetzt schon nötig. Sind wir also bereit, bedingungslos Farbe zu bekennen, wenn wir plötzlich, aber absichtlich konfrontiert werden? Denken wir überhaupt daran, dass dies auf uns zukommen wird und zwar nicht so harmlos wie dort im Kreis der Pfarrer? Das war zwar peinlich und beschämend, aber es ging noch nicht um Leben und Tod. Ja, aber wir wissen, dass wir irgendwann mal vielleicht vor Gerichten stehen werden, wo es dann um Leben und Tod gehen wird. Wie sieht es aus, wenn wir vorgeladen werden in ein Gericht und man uns fragt, wenn wir genau wissen, die Wahrheit bringt uns ins Gefängnis oder bedeutet, dass wir weder kaufen noch verkaufen können? Bedeutet, dass unsere menschliche Existenz oder Leben gefährdet ist? Auch das vielleicht unserer Familie, unserer Kinder? Was sagen wir dann? Kann Gott das von mir wirklich verlangen? Ich muss doch zum Beispiel meine Familie ernähren. Ich kann doch nicht jetzt Sabbat nicht arbeiten gehen, wenn das und das Gesetz kommt. Da sitzen drei Kinder. Soll ich die verhungern lassen? Nur ein Beispiel, nur ein Gedanke. Was werden wir bei einer richtigen Feuerprobe machen? Darüber müssen wir uns heute Gedanken machen, so wie vor einer Abschlussprüfung auch. Man besteht nicht einfach zufällig eine schwierige Prüfung und wir wissen, dass das die schwierigste Prüfung sein wird. Es gibt ein Sprichwort im Englischen, ich werde das auf Deutsch übersetzen, aber im Englischen tönt es einfach besser. Und das heißt, if you are failed to prepare, you are prepared to fail. Auf Deutsch übersetzt heißt das, wenn du es versäumst, wenn du darin fehlst, dich vorzubereiten, dann bist du vorbereitet für den Fehler. Wie bereite ich mich nun vor? Ich denke, an erster Stelle steht das Gebet und Jesus sagt selber, wir haben das heute in der Lektion auch schon gesagt, Seid wachsam und betet. Seid nüchtern und wachsam und betet, würde ich dazu fügen. Wir wissen auch von Daniel beispielsweise, er betete dreimal am Tag. Und auch er hat eine Feuerprobe bestanden. Das Zweite, auf Jesus schauen. Ellen G. White rät uns, jeden Tag mindestens eine Stunde damit zu verbringen, sich mit Jesus Geschichte, mit seiner Kreuzigung zu befassen. Besonders eben diese letzten Ereignisse. Der dritte Punkt, die Trennung von der Welt. Paulus rät uns in Römer 12, Vers 2, stellt euch nicht dieser Welt gleich. Das erfordert viel von uns. Das bedeutet, Dinge oder Menschen loslassen zu können. Die Bereitschaft dazu. Nicht mitmachen, wo die Welt mitmacht. Nicht deren Ziele verfolgen. Nicht in diesen Trott zu geraten. Auf der geistlichen Ebene bedeutet das aber auch, nicht im ACK mitmischen zu wollen, nicht in der Ökumene mitmischen zu wollen. Auch da ist klar, wo wir Adventisten stehen und dass das nicht zusammenpasst mit dem Einheitsgedanken auf Kosten der Wahrheit. Das ist so klar. Was wollen wir dort? Die Botschaft verkündigen können wir auch von überall. Dazu müssen wir nicht bei diesen Vereinen und Bewegungen mitmachen. Wer verführt dort wen? Wer bekehrt dort wen, ist die Frage. Das bedeutet auch, nicht Gottesdienststile oder Gemeindewachstumsmethoden von Willow-Krieg oder sonstigen zu kopieren, weil das ja so viele Leute begeistert und so viele Jugendlichen in unseren Reihen hält. Das sind alles Verführungen, ja, wo wir nicht standhaft genug manchmal sind. Jesus hat uns versprochen, immer bei uns zu sein. Aber auch er nennt die Bedingung in Lukas 21, Vers 19. Seid standhaft und ihr werdet euer Leben gewinnen. Er meint natürlich das ewige Leben. Es ist nicht gesagt, dass wir nicht unser leibliches Leben vielleicht verlieren. Es kann sein, dass es auch dazu kommt. Aber er sagt, seid standhaft und ihr werdet euer Leben gewinnen. Ein letztes Zitat von Ellen White. Wie in den Tagen Schadras, Meschachs und Abednegos wird der Herr auch vor Abschluss der Weltgeschichte mächtig für die wirken, die fest für das Recht eintreten. Er, der mit heldenmütigen Hebräern im Feuerofen weilte, wird mit seinen Nachfolgern sein, wo immer sie sich befinden. Seine ständige Gegenwart wird sie trösten und aufrichten. Mitten in der Zeit der Not, einer Not, wie sie nie zuvor, seitdem es Völker gibt, werden die Auserwählten unerschütterlich standhalten. Aber eben vergessen wir nicht, dass es geknüpft ist an den Gehorsam, an die Standhaftigkeit. Die Bedingung ist immer, wenn ihr standhaft seid. Wir haben heute in dem Lied gesungen, das ist die letzte Strophe, drum will ich dich lieben im Leben, im Tod. Dich lieben, solange mir Odem schenkt Gott. Und ob mich auch der Todesschweiß netzt, wenn je ich dich liebte, mein Jesus ist jetzt. Das wünsche ich dir und mir. Die Hebräer haben ihre Feuerprobe bestanden. Jesus hat seine Feuerprobe bestanden. Ich wünsche, dass wir uns auch so stärken und auch gegenseitig ermutigen und vorbereiten, dass wir diese Feuerprobe bestehen werden. Ich wünsche uns brennende Herzen für Jesus, die sich in Standhaftigkeit, Gehorsam und Bereitschaft zeigen. Heute schon. Amen.